Hallo, liebe Sinnsucherinnen und Sinnsucher, liebe Freundinnen und Freunde des gepflegten Denkens, liebe Hörerinnen und Hörer von Mindmaps. Heute bieten wir euch eine ganz besondere Folge, eine Spezialfolge dieses Podcasts. Außerhalb der üblichen Staffeln dürft ihr euch freuen auf dieses Gespräch, und weil das Gespräch ganz unvermittelt beginnt mit der zentralen Frage, die wir diskutieren werden, mache ich hier einige Vorbemerkungen. Das Wichtigste zuerst: Es handelt sich um eine Aufnahme, die wir live an unserem RefLab Festival Anfang März aufgenommen haben. Ein Gespräch mit einem großen Publikum, das zwischendurch auch hörbar wird, und man spürt etwas von der Live-Atmosphäre. Und ich durfte dieses Gespräch mit einem ganz besonderen Gast führen, nämlich mit Barbara Bleisch. Sie braucht für viele gar keine Vorstellung mehr. Sie ist bekannte Autorin philosophischer Bücher. Sie ist Moderatorin der Sternstunde Philosophie, eine Sendung im Schweizer Fernsehen und Radio. Sie ist mehrfach ausgezeichnet als Journalistin, arbeitet auch als Dozentin im Ethikzentrum in Zürich und vieles mehr. Und sie war live und in Farbe auf unserer Bühne am RefLab Festival. Und weil es sich hier wirklich um eine Sternstunde des Festivals und der Mindmaps Podcast Geschichte handelt, wollten wir euch das natürlich nicht vorenthalten, all jenen, die nicht am RefLab Festival dabei sein konnten. Deshalb hier als Spezialfolge das Gespräch mit Barbara. Und wir haben nicht nur über eine zentrale philosophische Frage zusammengesprochen, sondern über eine ganz existenzielle Lebensfrage überhaupt. Eine Frage, die auch Menschen beschäftigt und umtreibt, die mit der Philosophie im engeren Sinne so ihre Berührungsängste haben. Es ging um die Frage nach dem Sinn des Lebens. Also ich wünsche euch von Herzen viel Freude, viel Einsicht, viel Spaß und gepflegte Unterhaltung mit diesem Gespräch über eine der wichtigsten Fragen, die man sich überhaupt stellen kann. Was ist eigentlich der Sinn des Lebens?
Mindmaps, der Philosophie-Podcast.
Wege und Weichen unseres Denkens.
RefLab.
Also, lass uns nicht viel Zeit mit Vorgeplänkel verlieren. Barbara, kannst du das ein für alle Mal klären? Was ist der Sinn des Lebens?
Damit wir gleich schon Feierabend haben. Nee, ich halte es da eher so mit Reinhold Niebuhr, dem großen Theologen, der mal gesagt hat: Jedes Mal, wenn ich den Sinn des Lebens gefunden habe, ändern sie ihn wieder. Und ich glaube, das hat was. Also ich glaube, man sollte sich nicht so sehr auf den Lorbeeren ausruhen, wenn man da was gefunden hat, weil das auch viel damit zu tun hat, wo man im Leben gerade steht. Und wir werden ja auch sicher darüber sprechen, dass es philosophisch gesprochen sehr unterschiedliche Ideen davon gibt, was es überhaupt heißt, nach dem Sinn zu suchen und überhaupt diese Frage auch unterschiedlich zu framen, wie man neudeutsch sagt. Insofern gibt es bestimmt viele unterschiedliche Antworten, weil es auch schon viele verschiedene Fragen gibt.
Ja. Es gibt doch diese Story, Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
Douglas Adams.
Ja, genau. Per Anhalter durch die Galaxis. Und diese Geschichte, wo Menschen irgendwie einen Supercomputer damit beauftragen, diese Frage zu beantworten: Was ist der Sinn des Lebens? Und der Computer rechnet und rechnet und rechnet, ich glaube 6,5 Millionen Jahre, und die Menschheit, die wartet quasi, und dann irgendwann ist es soweit, mit großer Erwartung wird die Antwort antizipiert: Was ist der Sinn des Lebens? Und er lautet 42. Und da gibt's also, da kann man sich auf, das wurde auf Tasten gedruckt und auf T-Shirts. Vielleicht kommen wir so auf die Spur: warum ist das eine, irgendwie eine witzige oder bizarre Antwort? 42.
Naja, natürlich zum einen, das hast du auch mir zu Recht im Vorfeld auch schon gesagt, weil es natürlich ein klassischer Kategorienfehler ist, weil man denkt, wenn man nach dem Sinn des Lebens fragt, dann erwartet man keine Zahl. Was soll das? Wieso sollte eine mathematische Formel zum Beispiel den Sinn des Lebens ausdrücken? Aber ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass wir wirklich der Ansicht sind, man kann keinen Sinn da draußen irgendwie bestimmen und der passt dann zu allen, sondern irgendwie muss das in Resonanz treten mit meinem Leben und mit meinen Überzeugungen, mit dem, was ich bin, was mir wichtig ist. Ansonsten ist das irgendwie absurd. Aber es hat natürlich auch was Lustiges, weil man eine Maschine befragt, weil auch das wiederum, man denkt, wenn schon, ist der Sinn des Lebens etwas sehr Menschliches. Ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, ob der Igel oder der Hase sich fragen, was ist der Sinn des Lebens? Wahrscheinlich nicht, scheint mir so eine typisch menschliche Frage zu sein. Im Übrigen auch eine, die sich zum Beispiel Kinder noch nicht stellen oder nicht auf diese Art und Weise stellen. Das kommt erst mit der Zeit und ich glaube, in der Mitte des Lebens am akutesten, da werden wir vielleicht auch noch drüber sprechen. Es gibt übrigens auch, finde ich, eine ganz wunderbare Schlusspassage in dem großartigen Film Meaning of Life, also Sinn des Lebens von Monty Python, einer meiner Lieblingsfilme. Da, ich weiß nicht, ob sich jemand erinnert an diesen Film, da sitzt zuletzt eine Dame mit einem, also da in diesem Stuhl und Fernsehsendung ist zu Ende und dann kommt jemand und bringt einen goldenen Umschlag und sagt, this is the meaning of life, dann machen sie den Umschlag auf. Und dann ist die Antwort, nothing very special, nichts besonders Spezielles. Der Sinn des Lebens besteht darin, seien Sie nett zu allen Menschen, essen Sie nicht fettige Speisen, lesen Sie hier und da ein gutes Buch, gehen Sie spazieren und leben Sie in Harmonie mit allen Kreaturen dieser Welt. Das ist der Sinn des Lebens. Und dann denkt man, naja, also banaler geht's ja nicht. Aber das ist es vielleicht gerade. Das ist der Clou. Vielleicht ist der Sinn des Lebens einfach das Anerkennen, dass einiges relativ banal ist, dass wir vielleicht auch relativ banal sind. Und darin liegt vielleicht der Zauber, wenn wir richtig darauf reagieren.
Ich habe mir noch überlegt bei dieser, um auf die Hitchhiker's Guide to the Galaxy zurückzukommen, bei dieser Antwort, das Eigenartige daran ist ja auch schon, dass man die Frage an einen Computer delegiert. Also, dass die Frage nach dem Sinn des Lebens, irgendwie hat man doch die Intuition, das ist etwas, das kann man nicht delegieren an eine KI oder an irgendjemand anderen. Man kann es auch nicht delegieren an jemanden, der mir dann einen Umschlag in die Hand drückt mit der Antwort drin. Irgendwie hat man, glaube ich, die Intuition, dass der Sinn des Lebens, dass das eine Frage ist, die man selber finden muss oder auf die man, auf dessen Suche man sich selber begeben muss. Wenn man das an einen Computer abgibt, dann kann es irgendwie nur schief gehen.
Genau, und das eine ist eben, dass es ein Computer ist, wie wir schon gesagt haben, also dass wir denken, Sinn des Lebens, das hat was zu tun mit Menschen und nicht der Computer kann das beantworten. Das ist das eine. Und das andere ist diese Frage, genau, kann ich das eigentlich delegieren? Es gibt ein wunderbares Buch auch von Terry Eagleton, dem britischen Literaturwissenschaftler. Bei dem findet sich der Satz, der Sinn des Lebens findet sich nicht wie der Blinddarm im Unterbauch. Und damit ist gemeint, der Sinn des Lebens hat keinen bestimmten Aufenthaltsort oder keine bestimmte Textur oder keine bestimmten Breitengrade und eben auch keine Zahl, ist keine Zahl, sondern ist etwas, was im Leben geschieht, was sich manifestiert, was sich ereignet.
Vielleicht können wir bei der Frage weiterfahren, wo ist der Sinn des Lebens zu suchen. Wir können dann nachher noch überlegen, und wie sucht man ihn, aber ich finde das noch, du hast das jetzt schon angetönt, die Frage, wo liegt der, der liegt nicht auf der Straße, der Sinn des Lebens irgendwie, aber ist der, ich kann mir mindestens zwei Möglichkeiten denken, entweder ist der in mir drin und ich muss ganz tief in mich hineinfühlen und hineinschauen und irgendwie den Sinn in mir drin entdecken. Oder man könnte sagen, er ist gerade nicht in mir drin, sondern er ist da draußen. Er ist quasi das, was mich irgendwie übersteigt oder überschreitet. Wofür würdest du optieren?
Ich glaube, ehrlich gesagt, ich kann diese Frage gar nicht beantworten, ohne eine Unterscheidung einzuführen. Nämlich die Unterscheidung zwischen, ich würde mal sagen, dem Sinn des Lebens und dem Sinn im Leben. Also, und das scheint mir sehr wichtig zu sein. Philosophisch gesehen kann man sagen, es gibt einerseits die Sinnfrage aus der Vogelperspektive. Das ist sozusagen die Idee, wir blicken von oben auf die Welt, wir sehen uns Menschen, so kleine, unsinnige Ameisen, die da irgendwelche Sachen veranstalten, Podcasts aufnehmen, in der Stadt rumrennen, Sachen einkaufen, die sie nicht brauchen. Alles, was wir tun und treiben. Und von oben guckt man und denkt man, was soll das alles? Was soll das alles? Das ist die Frage nach dem Sinn des Lebens. In der Philosophie nennt man das auch die große Sinnfrage oder die holistische Sinnfrage oder die kosmische Sinnfrage. Und dann gibt es die kleine Sinnfrage, und die scheint mir eigentlich gar nicht so klein zu sein, und das ist sehr viel mehr, ich in meinem Leben frage mich, wie kann ich ein sinnerfülltes Leben leben? Und zwar gar nicht von oben geblickt, sondern von innen her. Was verleiht meinem Dasein einen Sinn? Und manchmal sind die Fragen natürlich deckungsgleich oder die Antwort der einen Frage hat Implikationen für die Beantwortung der anderen Frage. Also wenn wir sehr gläubig sind und denken, der Sinn des Lebens ist, dass Gott mich gerufen hat, dass Gott mich gewollt hat, wird sich die Frage nach dem Sinn im Leben wahrscheinlich gar nicht so dringlich stellen oder vielleicht anders gefärbt. Weil ich habe immer schon einen Sinn im Leben, weil ich bin dazu da, zum Beispiel Gottes Willen zu vollführen. Aber für all die Menschen, die nicht gläubig sind oder nicht in dieser Art und Weise gläubig sind, sind die beiden Perspektiven doch relativ unabhängig voneinander.
Ja, mir gefällt die Unterscheidung, man könnte sagen Vogelperspektive und Froschperspektive, so von oben runter. Das hat ja auch tendenziell etwas Anmaßendes von oben. Also das ist ja dann auch in der Philosophie, sprich, und auch von der Gottesperspektive so. Das klären wir jetzt ein für alle Mal und das gilt dann auch für alle und irgendwie müssen sich da auch alle drunter einfinden und wer diesem Sinn nicht entspricht, der führt dann ein sinnloses Leben. Und das ist eine Perspektive, die uns dann ein Stück weit auch einfach nicht zusteht oder wir kriegen diesen Überblick gar nicht und dann von unten her zu sagen, ein bisschen kleinere Brötchen backen und zu fragen, ja, wie findet sich Sinn im Leben? Das ist mir eigentlich sympathisch.
Ja, mir eigentlich auch. Und gleichzeitig würde ich sagen, das mit der Größe der Brötchen ist halt so eine Sache. Denn die eigenen Sinnbrötchen zu backen, ist auch eine riesige Aufgabe. Und das ist im Grunde genommen die Verantwortung, die die existenzialistischen Philosophen immer wieder angemahnt haben. Also wenn wir erst einmal frei sind und unser Leben selber verantworten sollen und uns eben die Aufgabe nicht von außen aufgetragen ist, sondern jede und jeder verantwortet sein Leben in Freiheit, dann ist das eine extreme Aufgabe und für gewisse Menschen auch eine Belastung. Also ich glaube, es gibt diese Kippfigur in der Freiheit. Und insofern weiß ich nicht, ob das, was du als anmaßend bezeichnest, für gewisse Menschen nicht auch eine Erleichterung sein könnte. Vielleicht noch eine Schlaufe, die mag jetzt in einem Podcast, der von einer kirchlichen Institution getragen ist, leicht irritieren, aber ich bringe sie trotzdem ein, weil ich sie interessant finde. Es gab natürlich immer auch diejenigen, die gesagt haben, wenn wir einen Sinn des Lebens haben, also wenn wir feststellen können, wir sind hier, weil eine Gottheit uns geschaffen hat, dann ist das unter Umständen gar keine gute Nachricht. Stellen wir uns mal vor, es gibt einen Gott, der hat uns geschaffen als Futter für eine andere Zivilisation. Und wenn wir tot sind, werden wir verfüttert an die andere Zivilisation. Wir sind also nur Mittel zum Zweck. Dann ist das kein besonders schönes Motiv, hier auf Erden zu sein. Also diese Idee, dass mein Sinn des Lebens positiv gefüllt wird, wenn es einen Gott gibt, ist natürlich nur eine positive Botschaft, wenn das ein liebender Gott ist, der mit mir etwas Schönes vorhat.
Ja, aber das ist ein sehr wichtiger Einwurf, glaube ich, dass nicht der Gottesgedanke allein quasi die Sinnfrage befriedigend löst oder so löst, dass man irgendwie damit gut leben kann, sondern dass es dann sehr darauf ankommt, wie man sich das vorstellt. Und es gibt ja auch diese theologische Figur oder Disziplin quasi der Vorsehungslehre, die auch sehr sinnstiftend wirken kann, dass Menschen, es gibt da ganz verschiedene Ausprägungen von, aber es gibt sehr determinierte deterministische Ideen von Vorsehung, so quasi alles, was passiert, folgt einem ganz klaren Plan Gottes. Gott hat das so vorherbestimmt und sogar in der Extremform, sagt man dann, sogar so herbeigeführt. Er hält alle Fäden in der Hand und das kann für Menschen sehr sinnstiftend sein. Ich habe Menschen kennengelernt oder auch als Pastor begleitet, die durch ganz tiefe Lebenskrisen gegangen sind, wirklich, wirklich rock bottom und gesagt haben, das Einzige, was mich durchgehalten hat, war diese Gewissheit, dass alles, was passiert, genau so passiert, wie Gott es wollte. Und das kann irgendwie sinnstiftend sein, aber für mich war das dann auch irgendwie unheimlich, weil daran können Menschen auch zerbrechen, weil es gibt ja Dinge, die uns passieren, wo dann der Gedanke, dass Gott das alles so geplant hat, nicht sehr entlastend ist, sondern die Situation eigentlich noch schlimmer macht. Da muss man noch mit einem Gott zurechtkommen, der mir das alles ins Stammbuch geschrieben hat. Also
ja, aber das ist total interessant, weil denken wir an Hiob. Hiob, der zu Gott schreit und schimpft und nicht zufrieden ist mit dem Schicksal, was er zu tragen hat, wo man genau irgendwie hadert mit diesem Gott. Aber wenn wir jetzt sozusagen diesen Gott nicht mehr haben, ist es wirklich so viel einfacher, weil vom Moment an, wo es kein Schicksal mehr gibt oder kein Gott, müssen wir davon ausgehen, dass alles, was mir an Bösem widerfährt, von anderen Menschen verursacht wurde. Da gibt es irgendwelche Leute, die haben nicht aufgepasst, die haben ihre Aufgaben nicht gemacht oder die wollen mir böse. Und das ist auch eine ganz schöne Belastung. Da gibt es bei Thomas Macho, bei einem Kulturphilosophen, das schöne Bild, dass er sagt, wir leiden unter einem Atlas-Komplex. Also Atlas, die Figur in der griechischen Mythologie, die das Gewicht der Welt auf den Schultern trägt und ächzt und stöhnt. Also plötzlich haben wir dann diese Vorstellung, wir können nicht an Gott delegieren und mit Gott hadern, wenn es nicht gut läuft, sondern wir müssen hadern mit den Menschen, die uns nicht wohlgesonnen sind. Ich weiß nicht, ob das so viel einfacher ist.
Ja, also Klippen gibt es offenbar überall. Ja.
So ist es.
Aber wir sind jetzt eigentlich sehr schnell aufs Thema Religion eingeschwenkt und wir können da auch noch ein bisschen verharren, weil Religionen, Glaubensgemeinschaften traditionellerweise auch irgendwo Sinnstiftungsgemeinschaften sind, dass Menschen sich da einfinden und in diesem Glaubenssystem Halt finden und auch Sinnbestimmung finden für ihr Leben. Man hat das in der Reformation, war das ja ganz prägnant auch und auch sehr lebensnah, wie Luther den Begriff des Berufs geprägt hat. Also eigentlich den nicht nur die Berufenen, das waren dann nicht nur die Priester, die Auserwählten quasi, der Klerus, die hatten eine Berufung und die anderen waren einfach Bauern fertig, sondern er hat ja den Berufsbegriff an diesen Begriff der Berufung angelehnt, um zu zeigen, das ist eine Bestimmung, da kann man sich irgendwie drin wiederfinden, auch von Gott her kann man das, was man als Handwerker, als Bauer oder was auch immer tut, als Lehrer und nicht nur als Priester oder Pfarrer, das kann man irgendwie als göttliche Bestimmung begreifen. Das ist ein sehr lebensnaher Move gewesen, um Menschen in ihrem Alltag irgendwie einen Sinn zurückzugeben. Und natürlich geht das dann auch noch tiefer, dass der Glaube an Gott irgendwo einen Sinn zurückgibt, dass man zumindest unter der Voraussetzung eines liebenden Gottes, dass man sich irgendwie dass man sich getragen und geborgen weiß, dass man das Gefühl hat, ja, es ist, was auch immer passiert in meinem Leben, ich falle nicht ins Bodenlose. Und das, also für mich persönlich ist das doch auch eine ganz wichtige Dimension von Sinn im Leben. Ich würde jetzt nicht unbedingt behaupten, dass alles, was ich tue und mache, sinnvoll ist oder dass mir alles wahnsinnig viel Sinnbestimmung zurückgibt. Aber so dieser letzte Halt, das ist mir sehr, sehr wichtig oder das ist so eine Klammer irgendwie, auch eine Sinnklammer in meinem Leben. Ja. Aber es gibt auch Gefahren, die damit natürlich einhergehen. Du hast das auch schon angetönt. Man kann ja auch seinen Sinn vielleicht in Dingen finden oder in einer Gemeinschaft, die einem vielleicht nicht gut tut.
Ja, also ich glaube, es gibt viele Fallstricke. Das eine, was ich mal sagen würde, ist noch einmal vielleicht mit der existenzialistischen Philosophie argumentierend, dass ich gar nicht weiß, ob das für alle Menschen so ist, dass sie den Eindruck haben, eben sie hätten eine bestimmte Aufgabe, sondern ich glaube, viele Menschen haben den Eindruck, sie haben eine Verantwortung, diese Aufgabe zu finden. Also die ist ihnen nicht einfach gegeben, sondern die muss sich auch ein Stück weit ergeben. Da sind wir auch schon wieder vielleicht fast bei einem theologischen Bild, beim Begriff der Gnade, der philosophisch nicht viel hergibt. Aber ich finde ihn trotzdem interessant, weil man daran auch erkennen kann, dass es auch ein großes Glück ist, wenn man erkennt oder für sich zu erkennen meint, warum man vielleicht hier ist oder was seinem Sinn anbietet. Etwas anderes, was du gesagt hast, ist dieses Gehaltensein. Wenn wir vielleicht nachher über philosophische Konzepte der Sinnsuche sprechen oder über philosophische Sinnangebote, dann ist das bestimmt eine Konstante, die sich so ein bisschen durchzieht, nämlich diese Vorstellung, dass es bei der Frage nach dem Sinn im Leben, sage ich jetzt wieder, nie nur darum gehen kann, meine eigenen Bedürfnisse zu stillen und das war's, sondern in den meisten Konzepten geht es irgendwie darum, an etwas teilzuhaben, was größer ist als ich, was mich irgendwie übersteigt, transzendiert, könnte man auch sagen, so dass ich Teil eines größeren Ganzen werde. Das kann eine Gemeinschaft sein, muss es aber überhaupt nicht. Das kann auch beispielsweise sowas sein wie so naturmystische Erfahrungen, sehr schön beschrieben im Buch Religion ohne Gott von Ronald Dworkin, dem amerikanischen Religionsphilosophen oder stärker auch noch Rechtsphilosophen, der ist bereits verstorben. Ein großartiges Buch, wo er das auch sehr schön beschreibt, wie er selber Atheist ist und trotzdem natürlich so spirituelle Erfahrungen kennt, dass auf einem Gipfel stehend ein Nebelmeer sehen und in diesem Moment den Eindruck zu haben, da ist mehr. Also das All ist nicht einfach ein Teilchenhaufen, sondern die Idee der Schöpfung, ohne an einen Schöpfergott zu glauben, macht doch irgendwie Sinn. Also dass es irgendwie so ein größeres Ganzes gibt und wir sind Teil davon. Ich glaube, das ist das, was du vielleicht auch gemeint hast mit getragen sein, wenn wir es jetzt ein bisschen vielleicht säkularer ausdrücken.
Ja, und was mir jetzt gefällt oder die Spur, die wir verfolgen könnten noch, was du jetzt beschrieben hast, sind ja auch Ereignisse oder Erfahrungen, die jetzt nicht völlig in unserer Verfügbarkeit liegen. Also so dieses, weißt du, dieses Ergriffensein, keine Ahnung, beim Anblick des Sternenhimmels oder von einem der schönen Schweizer Berge oder in sonst in der Natur oder auch von einem Musikstück oder einem Kunstwerk oder so. Das sind ja Erfahrungen, die uns nicht einfach zur Verfügung stehen. Das macht die Sache irgendwie komplizierter, aber sie macht sie auch spannender, dass es so Sinnstiftungserfahrungen gibt, die wir machen, die wir aber irgendwie nicht selber, also wir erfahren sie, aber wir machen sie nicht selber. Wir produzieren sie nicht unbedingt. Ich kann dann auch, man kann sich dem aussetzen, aber ich kann das nicht einseitig herbeiführen. Also kann sein, dass ich auf den Schweizer Bergen bin und das stellt sich nicht ein. Oder ich höre ein Musikstück, das mich immer wahnsinnig berührt hat und irgendwann ist der Effekt weg. Also ich habe das nicht völlig in der Hand. Ich habe ja vorhin gesagt, man könnte auch fragen, wie findet sich der Sinn? Suchen wir den Sinn, indem wir uns aufmachen? Und das gibt's ja auch, die dann wälzen Leute ganze Bibliotheken und arbeiten sich durch alle Weltreligionen durch und durch philosophische Literatur oder diese bekannten Geschichten dieser Sinnsucher, die dann alles abbrechen und nach Indien und 3 Jahre bei einem Guru leben und dann entweder erleuchtet oder völlig ernüchtert wieder zurückkommen. Das gibt's ja schon auch. Aber es gibt doch auch dieses passive Moment, dass wir merken, nicht wir haben den Sinn gefunden, der Sinn hat uns gefunden irgendwie.
Ja, ich würde mir erlauben, vielleicht noch einmal ein bisschen zurückzugehen, also zu diesen Momenten und diesen Elementen, die du auch aufgezählt hast und vielleicht zuerst auch noch sagen, es gibt viele psychologische Forschung, gerade im Moment auch ein Gebiet, was an Fahrt aufnimmt, Forschungen zum Thema Awe, also AWE geschrieben, Ehrfurcht würde man das übersetzen, man kann es auch mit Staunen übersetzen, diese glanzvollen Momente in einem Leben, dieses tiefe Berührtsein, dieses Gefühl, ich bin erreicht, es spricht etwas zu mir. Also eben nicht dieses All ist ein Teilchenhaufen, sondern da ist eine Schöpfung. Und vielleicht, um das auch noch deutlich zu machen, diese psychologische Forschung würde in erster Linie sagen, zu einem guten Leben, zu einem glücklichen Leben gehören solche Momente dazu. Das ist zum Beispiel Jonathan Haidt, ein amerikanischer Moralpsychologe, oder auch Dacher Keltner, der hat ein großes Buch geschrieben zu Awe, und die betonen das. Jetzt kann man ja auch noch erstmal fragen, wie gehören eigentlich das gute Leben zusammen mit dem Sinn des Lebens? Und auch das sind wieder zwei unterschiedliche Konzepte, die jetzt nicht alle Philosophen in eins kippen würden, sondern es sind eigentlich zwei Aspekte. Also ich glaube zum Beispiel, man kann durchaus ein sinnvolles Leben führen, ohne dass es ein gutes Leben ist. Also ich glaube zum Beispiel, Nawalny hatte ein sehr sinnvolles Leben, aber ich weiß nicht, ob er immer ein gutes Leben hatte, im Sinne von, dass seine Grundbedürfnisse gestillt waren, dass er mit seiner Frau und seiner Familie zusammen sein konnte, dass er ohne Schmerzen leben konnte und so weiter. Also ein gutes Leben und ein sinnvolles Leben ist nicht immer dasselbe. Aber ein gutes Leben ohne die Sinndimension ist wahrscheinlich nicht möglich. Den allermeisten Menschen fehlt etwas. Die werden unglücklich, wenn sie den Eindruck haben, mein Leben ist sinnlos. Und deswegen diese Momente von Ehrfurcht, von Staunen, von Berührtsein, wichtig für ein gutes Leben und haben auch zu tun mit dem sinnvollen Leben. Und jetzt war ja interessant, was du alles aufgezählt hast. Und tatsächlich spricht Dacher Keltner von 8 Wundern des Lebens. Und da gehört dazu beispielsweise Kunst, Musik, großartige Naturerfahrungen, auch Erfahrungen im Kollektiv, also wenn wir an einem Fußballmatch sind und gemeinsam eine Welle machen oder in einer Disco gemeinsam tanzen bis zur Ekstase. Es gehören aber auch Momente der tiefen Trauer dazu. Also zu sehen, mein Bild ist immer eine Mutter, die ihr Kind zu Grabe trägt. Da bekomme ich sofort Hühnerhaut. Das sind so diese Hühnerhautmomente, wo man im Tiefsten erreicht wird. Und dieses tief erreicht sein, ich glaube, um diese Momente geht es. Und jetzt ist das Spannende, was du aufgeworfen hast, ist die Frage, können wir das herstellen? Nein, können wir natürlich nicht. Was wir tun können, ist uns dafür offen zu halten. Also ich glaube, wenn ich in ein Konzert gehe und immer das Handy unten dran habe und dazwischen während des Konzertes immer wieder meine Mails checke, dann wird wahrscheinlich dieser großartige Moment mich nicht wirklich erreichen, weil ich mich parallel dauernd empöre darüber, dass ich schon wieder so viele Mails bekommen habe. Oder wenn wir uns auf dem Weg in eine Ausstellung fürchterlich streiten und dann grummelnd durch die Ausstellung gehen und die ganze Zeit denken, was für ein Vollidiot, dann werden diese Bilder nicht zu mir sprechen. Also ein bisschen, glaube ich, können wir schon dafür sorgen, dass wir diese Offenheit kultivieren. Und trotzdem, glaube ich, gibt es diese Zeiten, wo wir den Eindruck haben, diese Welt spricht nicht mit mir. Und das sind traurige Phasen im Leben.
Das erinnert mich an Hartmut Rosa und seine Resonanztheorie, ein Soziologe, der so einen wirklich, finde ich, auch ganz großartigen Gesamtentwurf abliefert, und er spricht von einer vertikalen Resonanzachse, und da kommen genau diese Dinge, die du jetzt genannt hast, kommen da zur Sprache. Und seine These ist ja auch, dass wir in einer sich beschleunigenden Gesellschaft, die immer mehr versucht, quasi dieser Welt irgendwie habhaft zu werden und die Dinge zu kontrollieren, dass wir diese Resonanzdimension zu verlieren drohen, dass der Raum irgendwie sich immer mehr zusammenzieht, wo solche Erfahrungen möglich werden, und dass auch dann der Wunsch, das jetzt gewaltsam herbeizuführen und das dann irgendwie verdichtet und so, dass das dann oft diese Resonanzerfahrung gerade kaputt macht, dass man sich dafür dann eben nicht mehr öffnet oder dass alles in so einen Verwertungszusammenhang hineinkommt, wo man eben diesen Raum nicht mehr findet, sich irgendwie einem anderen Menschen, einer Situation, einem eben einem Naturschauspiel oder so, sich dem auszuliefern. Und das hat natürlich, das finde ich ein sehr treffendes Beispiel, das hat natürlich auch zu tun mit den ganzen Gadgets und dem Bedürfnis, das alles immer zu verwursten für die Nachwelt. Oder wenn ich quasi dann das kann man ja am Jungfraujoch oder wo auch immer kann man das live und in Farbe beobachten, wenn die Leute dann die ganze Zeit da filmen und Fotos. Das ist ja schön, wenn man was für die Nachwelt festhält. Aber es kann dann sein, dass man eigentlich vor lauter Suche nach dem perfekten Bild für Instagram, dass man den Moment verpasst, irgendwie innezuhalten und für sich selbst mal so diese unmittelbare Erfahrung zu suchen, weil man immer mittelbar quasi schon darüber nachdenkt, wie kann ich das verwurschten, wie viel Likes kriegt das dann und wie kriege ich mich jetzt irgendwie optimal ins Bild.
Ich habe mal eine Kolumne geschrieben und mich lustig gemacht darüber, dass es auf Instagram so viele Fotos gibt, die gepostet werden mit dem Spruch unten dran aus dem kleinen Prinzen von Saint-Exupéry, man sieht nur mit dem Herzen gut. Wo ich immer so denke, was haben denn die für Handykameras? Das Herz scheint mir da nicht drin zu sein. Aber es ist schon interessant. Manchmal denke ich, das sind natürlich auch so kulturpessimistische Momente, wenn man dann so spricht. Und das findet sich natürlich alles auch schon bei Siegfried Krakauer zum Beispiel. Diese ganze Kritik an der Fotolinse, dass wir nichts mehr wirklich erfahren, wenn wir fotografieren. Ich weiß es gar nicht so. Ich fotografiere nicht viel, mich interessiert das nicht so. Mag auch sein, dass man vielleicht auf der Suche nach dem perfekten Ausschnitt sehr genau guckt. Also Fotografen sind ja oft auch Personen, die einen sehr guten Blick haben für bestimmte Farbkompositionen, Formkompositionen. Das kann dann auch wiederum gerade sehr viel Staunen und Ehrfurcht auslösen. Aber grundsätzlich genau bei Hartmut Rosa geht es darum, dass wir eben diese Resonanzerfahrung nicht herbeiführen können. Und er macht sich natürlich auch lustig über diese ganze Wellnessindustrie, wo man diese Vorstellung hat, man hat einen riesen Stress und gönnt sich dann 2 Stunden Wellness und zack, angekommen in der Sauna im kuscheligen Bademantel, muss dann aber auch Knopfdruck, die tiefe innere Ruhe einkehren, die jetzt nicht nur meine Nieren und meine Herzmuskeln entspannt, sondern mich auch gegen oben hin öffnet. Und das passiert natürlich nicht, also vielleicht passiert es, aber bei vielen nicht, weil wahrscheinlich eben auch dieses sich Öffnen einer Übung bedarf. Und das wissen wir auch aus den mystischen Traditionen. Also wenn man schaut, was Mönche gepredigt haben, was mystische Denker gepredigt haben, dann waren das immer Figuren, die sehr lange geübt haben und auch immer von Durststrecken berichten. Dass man da stundenlang sitzt und auf Erleuchtung hofft und es passiert nichts. Und zwar nicht nichts, ein erfüllendes Nichts, sondern nichts. Man schläft ein oder so.
Kann auch gut sein, aber ja. Ja, mir kommt, vielleicht können wir die Brücke schlagen zu einem Literaturtipp, den du mir gegeben hast und den ich grandios fand. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Susan Wolf, Meaning. Sie schreibt auch Meaning in Life, heißt das Büchlein.
Genau, sie knüpft quasi an bei dieser eben neueren Diskussion, dass man nicht mehr vom Sinn des Lebens spricht, sondern vom Sinn im Leben. Da gehören Thaddäus Metz dazu, Susan Wolf gehört dazu und noch eine Reihe von anderen Autoren und Autorinnen, die das jetzt sehr stark eben propagieren, wobei sie eine ist, die schon sehr, sehr lange dieser Frage eben nachgeht. Also Sinn im Leben, unabhängig davon, ob man jetzt gläubig ist oder eine metaphysische Idee einer sinnstiftenden Instanz hat.
Es hat mich sehr, sehr geflasht, dieses Buch. Es ist kurz, wahnsinnig dicht geschrieben und sie verarbeitet natürlich auch diese Erfahrungen, die man machen kann, eben in Auseinandersetzung mit Kunst, mit Musik und so weiter. Und zum einen trifft sie eine spannende Unterscheidung. Sie sagt, es gibt sinnstiftende Erfahrungen in unserem Leben, die sich auf Personen beziehen. Also es gibt quasi Beziehungen zu Menschen, Familie, Freunde und so weiter, die uns irgendwo Sinn zurückgeben. Und dann gibt es Beziehung zu Dingen auch. Und sie spricht, und ich fand das irgendwie interessant, in einem philosophischen Entwurf ist dieser Begriff der Liebe so zentral bei ihr. Das deckt sich, das kann man durchaus zusammendenken, auch mit dem, was Hartmut Rosa beschreibt, so dieses Zugewandtsein einer Sache oder einer Person. Und sie nennt das ausdrücklich Liebe und sagt, sinnstiftende Erfahrungen kommen eigentlich aus einer Liebe heraus, Liebe zu Menschen, die mir nahestehen, oder auch Liebe zu Dingen, Liebe zu Musik, Liebe zum Philosophietreiben, Liebe zum Gartenpflegen und so weiter. Also es gibt ganz viele Dinge, wo man sich liebevoll zuwendet und merkt, das hat eine sinnstiftende Kraft irgendwie. Das hat mir sehr gefallen.
Also mich überzeugt das Buch auch sehr. Ich schätze Ihre Arbeit sehr, Susan Wolf. Sie beginnt ja eigentlich damit, dass sie auch fragt, was würden Menschen sagen, wenn wir jetzt eine Straßenumfrage machen würden und sagen, was ist der Sinn im Leben? Und dann sagt sie, man trifft eigentlich charakteristischerweise zwei Antworten an oder zwei Kategorien von Antworten. Die einen sagen, worum es eigentlich geht, ist, dass ich etwas wirklich mit Leidenschaft tue. Ich will etwas finden im Leben, wofür ich brenne. So diese Leidenschaft, dieses Gefühl von, da zieht mich was. Und die anderen würden sagen, ich will etwas finden oder es geht um etwas, was eben größer ist als ich. Also es muss irgendetwas von objektivem Wert sein. Und ihre These ist, es geht um beides. Und ein Leben hat nur dann wirklich Sinn, wenn die beiden Dinge sich treffen. Ihre Beispiele sind, dass sie sagen, wir können uns jemanden vorstellen, der hat eine große Leidenschaft, und ihre Beispiele sind dann ein bisschen lustig, eine Person, die leidenschaftlich gerne von morgen bis abends Sudokus löst, oder eine andere Person, die leidenschaftlich gern mit ihrem Goldfisch spricht. Das sind Personen, die tun leidenschaftlich gern etwas, aber beides ist nicht von objektivem Wert, sagt sie. Oder wir nehmen eine Person, die sich beispielsweise verausgabt für eine politische Idee oder sich verausgabt in einer NGO, unglaublich sinnvolle Arbeit stiftet, aber irgendwie merkt, ich brenne dafür gar nicht mehr. Eigentlich bin ich ausgebrannt. Und auch da würden wir sagen, da fehlt etwas. Und deswegen ihre These, es muss sozusagen die subjektive Leidenschaft oder die Liebe zu einer Sache sein, die größer ist als wir. Und natürlich, darüber können wir vielleicht auch sprechen, ist sofort der Einwand im Raum, ja, wer bitte soll das denn definieren? Das ist doch bestimmt so eine weiße, bourgeoise, machohafte Allüre. Wir sagen dann, ja, wahrscheinlich ungefähr das ist der Sinn des Lebens. Und natürlich gehört dann Sudoku ausfüllen oder mit Goldfisch sprechen nicht dazu. Ich glaube, sie hat da gute Punkte zu kontern.
Also, das ist der erste Einwand, der mir beim Lesen auch gekommen ist. Ich fand das total spannend und auch irgendwo schlüssig, diese Kombination zu machen, zu sagen, es ist Sinn ergibt sich oder stellt sich ein, wenn ich in mir selbst drin für etwas brenne, etwas liebe, und wenn es aber auch etwas ist, was mich irgendwie übersteigt, was einen objektiven Wert hat, was einen Unterschied macht, was größer ist als ich selber und so, hat sich mir sofort erschlossen. Aber die Frage ist natürlich, wer hat dann die Deutungshoheit über der Frage, was jetzt wirklich von objektivem Wert ist? Und sie spricht dann so von einem, wenn ich sie richtig verstanden habe, von eigentlich einem so einem Aushandlungsprozess. Sie sagt, das darf nicht sein und wird nicht so sein, dass einfach die Philosophenkaste dann bestimmt, was objektiven Wert hat oder wer auch immer sonst, sondern das ist quasi ein gesellschaftlicher Diskurs, so. Es überzeugt mich nicht 100%, weil natürlich das dann ja auch wieder bedeutet, dass es ja letztlich doch kontingent ist, was von objektivem Wert ist, weil sie sogar zugibt, dass sich natürlich Wertvorstellungen im Laufe der Zeit und mit der Geschichte und auch mit in verschiedenen Kulturen natürlich unterscheiden. Das heißt, es ist keine Vogelperspektive eigentlich. Es ist nicht eine definitive Bestimmung dessen, was wirklich Wert hat. Also.
Ja, aber die Vogelperspektive, die interessiert sie nicht. Sie interessiert sich für die Froschperspektive. Sie will wissen, was macht ein Leben sinnvoll für uns, die wir unser Leben führen. Und ich finde, da hat sie schon einen Punkt. Und für mich ist das oft so in der Philosophie ein schwieriges Moment, dass man schnell sagt, ach ihr Philosophen, ihr macht da so großartige Vorschläge und so und habt das Gefühl, ihr seid weiß wer, aber was maßt ihr euch da an? Aber auf der anderen Seite stellen wir uns doch alle diese Fragen. Wir alle wollen doch wissen, wie werden wir glücklich? Worin besteht ein sinnvolles Leben? Was soll ich tun? Und insofern finde ich, da hat sie ganz genau recht. Alle sind eingeladen, zu dieser Frage beizutragen. Wir sind gemeinsam unterwegs und verständigen uns darüber. Und das, glaube ich, ist in letzter Zeit einfach wieder sehr deutlich geworden. Wir müssen uns auch darüber unterhalten, ob es vielleicht tatsächlich Lebensformen gibt, die sinnvoller sind wie andere Lebensformen. Und das kennen wir auch von so Geschichten über Brüche im Leben. Also ganz klassisch so Banker, die beschreiben, wie sie immer unglaublich viel verdient haben, unglaublich viel Geld hatten, und dann machen sie den Quest, den Studiengang da, wie man Theologe wird zum Beispiel. Also man hat so einen Bruch im Leben und denkt, ich will jetzt aber noch was Sinnvolles machen. Ja, warum? Weil man zwar alles hat, aber irgendwie eben trotzdem leer bleibt. Und darauf ist der Buch eine Antwort. Und deswegen gibt's ja auch keine definitive Antwort oder keine formalistische Antwort. 42, das wär's nicht. Sondern es ist eben dieses Suchen. Und vielleicht kann sie so ein paar Hinweise geben, wo man suchen könnte.
Ich glaube, sie hat auch ein Anliegen irgendwo, ich würde sagen, gefährliche oder irreführende Antworten auf die Sinnfrage irgendwie auszuschließen, mit dieser Referenz auf einen objektiven Wert. Also sinnstiftend ist das, was irgendwie auch einen objektiven Wert hat. Damit kann sie auch ausschließen, dass irgendwie eben Leute völlig auch destruktive Dinge als irgendwie verfolgen und als sinnvoll ausweisen wollen, oder dass zum Beispiel auch gerade in Gemeinschaften, von mir aus, man kann sich das ja leicht denken, irgendwie nationalistische Gruppierungen, die in sich einen großen Zusammenhalt haben, die ein klares Ziel und eine Vision haben, die Leuten irgendwie einen Platz und eine Bestimmung geben oder so, aber wo man dann doch sagen würde, ja, aber, und mit ihrer Matrix könnte man dann eben sagen, ja, aber das ist doch bei genauem Hinsehen, ist das doch, verfolgen die doch keinen objektiven Wert, das hat doch etwas Menschenverachtendes, oder fundamentalistische Gruppierungen, die Menschen unglaublich viel Sinn stiften können oder den Eindruck von Sinn geben können, aber wo man dann nach ihren Kriterien doch genauer hinschauen müsste und sagen und schauen müsste, ja, werden Menschen da geachtet und auch ernst genommen und auch freigelassen, oder werden sie kontrolliert und letztlich verkümmert, und dass so viel Halt Menschen darin dann auch finden, hätte man mit ihrer Matrix dann einen Grund, das nicht in ihrem Sinne als sinngebend zu qualifizieren.
Ja, und vielleicht könnte man aus zwei Warten sozusagen dieses Problem angehen. Auf der einen Seite könnte es Menschen geben, die in einer solchen Gruppierung sind und zwar den Eindruck haben, das ist objektiv wertvoll, aber sie brennen nicht für diese Sache. Die Worte, die sie da hören, sprechen nicht zu ihnen und sie fühlen sich irgendwie nicht gesehen und gehört. Es gibt nichts, was ihnen den Eindruck gibt, ich will da mitmachen. Und es gibt andererseits vielleicht Personen, die zwar begeistert mit vorne dabei sind, aber die Gruppierung hat vielleicht einen Zweck, der menschenverachtend ist und ist deswegen auch nicht von objektivem Wert. Also wahrscheinlich könnte man beide Säulen sozusagen ihres Modells dann in Zweifel ziehen.
Wollen wir in die Schlussrunde gehen, oder gibt es etwas, was du noch nicht sagen konntest und dir noch sehr, weil wir haben im Vorgespräch schon, du hast so viele gute Ideen und Gedanken gehabt und so viele auch Literaturtipps und so, ich will das nicht vorzeitig abwürgen. Also gibt es etwas, was du noch...
Also vielleicht einen Gedanken, den ich sehr interessant finde. Ich habe ja dazwischen mal gesagt, wann taucht eigentlich diese Sinnfrage auf? Und ich habe tatsächlich so ein bisschen den Eindruck, das ist jetzt aber nicht irgendwie empirisch untersucht oder eine feste These von mir, aber ich glaube, wenn man so überlegt, Jugendliche oder junge Erwachsene haben oft so eher diese Sinn-des-Lebens-Frage. Man sitzt so zusammen bei einem Glas Wein, guckt sich den Sternenhimmel an und fragt so, was soll das alles? Warum gibt es uns überhaupt? Warum gibt es überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts und so weiter? Das sind so die großen, bedeutungsschwangeren Diskussionen, die ich ganz großartig finde. Und dann wird man älter und dann kommt vielleicht eben eher die zweite Frage ins Spiel, dass man denkt, na ja, das ist vielleicht gar nicht die ausschlaggebende Frage, diese Sinn des Lebens Frage, die können wir auch nicht abschließend beantworten. Ich glaube wirklich, vielleicht eben, wenn man sehr gläubig ist, aber letztendlich wissen wir es nicht so recht. wie wir uns das alles vorstellen müssen. Aber die Sinn-im-Leben-Frage, die stellt sich dann vielleicht immer mehr, weil wir auch diese Freiheit und die Last der Freiheit vielleicht noch mehr spüren. Solange wir jung sind, müssen wir ja ganz viele Dinge erreichen. Wir müssen Beruf erlernen, wir müssen ausziehen. Vielleicht haben wir den Eindruck, wir müssen Partner oder Partnerin finden, wir müssen unseren Lebensstil finden und so weiter. Dann sind wir irgendwann 40 oder 50, alles hat sich irgendwie gut ergeben oder auch nicht. Und dann ist man irgendwie Banker oder Arzt oder Gärtnerin oder Mutter und denkt irgendwie, und jetzt? War es das schon? Was soll ich denn jetzt noch so? Und dann, glaube ich, kommt diese Sinn-im-Leben-Frage. Und das finde ich interessant, dass es in der Entwicklungspsychologie bei Erikson dieses Modell gibt, der Stufen, in denen wir uns entwickeln. Und er sagt, in der Mitte des Lebens geht es um Generativität. Und Generativität meint, dass wir eigentlich da diese Krise nur beantworten können, wenn wir uns hinwenden auf Projekte oder auf Ideen, die eben einem größeren Ganzen dienen. Also Nachkommen oder vielleicht beispielsweise der Umwelt oder der Tierwelt oder einfach eben einem größeren Ganzen. Also er meint, es geht darum, nicht mehr sich zu fragen, was wird aus mir, sondern wie kann ich dazu beitragen, dass da draußen etwas Gutes entsteht. Ein banales Beispiel wäre, am Anfang wollen wir vielleicht der beste Goalie sein, also Torwart. Wir wollen unbedingt vorne mitspielen und super gut sein. Und dann irgendwann wollen wir vielleicht Juniorinnen trainieren. Und das ist genauso wertvoll, aber es ist in einer anderen Lebensphase. Und das passt extrem gut zu Susan Wolf, dass eben in dieser Frage Sinn im Leben es darum geht, zu einem größeren Ganzen beizutragen. Vielleicht noch ein Satz, diese Idee findet sich auch bei C.G. Jung, interessanterweise. Also dass es wirklich in der Mitte des Lebens eben darum geht, sich in diesem größeren Ganzen zu verorten.
Also ich halte das für sehr plausibel. Man spricht ja auch von einer Midlife-Crisis, die ganz klassisch mit solchen Sinnfragen einhergeht und die Menschen dann dazu bringt, irgendwie nochmal in ihrem Leben irgendwie alles auch zu hinterfragen und sich vielleicht auch auf die Suche zu machen. Und ich glaube, um das noch einzuspielen, ich glaube nicht, dass Religion, Gottesglaube, auch nicht der christliche Gottesglaube, diese Sinnfrage einfach in der Weise erledigt, dass das dann gar nicht mehr auftaucht. Also ich habe genügend tiefgläubige Christinnen und Christen mit ganz großen Sinnkrisen erlebt und ich kenne selber auch solche existenziellen Fragen. Ich denke, auch wenn ich sagen muss, ich bin ja eingestiegen mit diesem U2-Song, I still haven't found what I'm looking for. Das Lied war in meiner Jugendzeit, in meiner Sozialisierung sehr verpönt. Da hatte man gar kein Verständnis für. Das war quasi das große Zeichen, dass es sich bei U2 nicht um gläubige Menschen handeln kann. Weil die haben ja noch nicht gefunden, wonach sie suchen. Und wir haben es ja gefunden. Und das war ganz klar, das kann man eigentlich nicht vollen Herzens mitsingen, wenn man Christ geworden ist. Weil da ist man ja schon am Ziel angelangt. Und das ist einfach, das stimmt halt einfach nicht. Also es, selbst wenn man für sich quasi religiös, christlich die ultimative Sinnfrage irgendwie geklärt sieht und sagt, ich fühle mich, der Sinn meines Lebens ist quasi diese Zuwendung Gottes, die mir gilt und die eine Klammer um mein Leben ist, ja, dann stellt sich ja immer noch die Frage, und wie lege ich das jetzt aus in meinem, wie wird das umgemünzt ins Kleinmünz des Alltags? Welchen Unterschied macht das denn jetzt in meinem beruflichen oder familiären Alltag und so? Das ist ja alles nicht geklärt. Und das kann uns dann ja mit Macht auch einholen, selbst wenn wir uns sehr geborgen fühlen in diesen christlichen Gewissheiten. Das erübrigt sich deswegen nicht. Von daher denke ich, die Suche bleibt für uns alle, bleibt uns alle nicht erspart. Aber es ist auch eine Entdeckungsreise mit Überraschungen, wo uns manchmal auch eben Dinge widerfahren, wo uns manchmal der Sinn einholt. Das gibt's, wenn Menschen Familie gründen, das, dann ich habe keine Kinder gekriegt, um meinem Leben Sinn zu geben. Aber das war nicht das Ziel. Aber das stellt sich quasi dann ein, wenn man mit Kindern unterwegs ist und plötzlich irgendwie merkt, welche Qualität dem eigenen Leben damit irgendwie zukommt. Oder das hat mit dieser Generativität auch zu tun.
Ja, wobei ich mich immer beeilen würde zu sagen, eben Menschen haben sehr unterschiedliche Leben und Lebensformen und das kann auch sein, dass man sich leidenschaftlich einsetzt, eben für die Umwelt beispielsweise. Es müssen nicht zwingend eigene Kinder sein oder für andere Kinder oder für Hunde oder für Pferde oder keine Ahnung was. Also einfach dieses Gefühl von, es geht nicht alleine um mich, sondern es gibt da draußen etwas, zu dem ich beitragen möchte. Das kann auch ein Kunstprojekt sein oder eine Gemeinschaftsinitiative, ein politisches Engagement, was auch immer.
Absolut. Deshalb gefällt mir der Begriff der Generativität, weil er eben nicht eng geführt ist einfach auf Familie gründen, so dieses bürgerliche Lebenskonzept, sondern weil er eben mit einschließt, dass Menschen auf ganz verschiedene Weise irgendwie sich der Welt auch schenken irgendwie, solange es keine Sudokus sind. Baba, zum Schluss, ich habe dich gebeten, uns noch 3 persönliche Tipps für die Sinnsuche mitzugeben. Für Menschen, die sich auf die Sinnsuche machen wollen. Was würdest du ihnen ans Herz legen? Das kann alles Mögliche. Es kann auch ein Buchtipp sein. Den Susan Wolf habe ich euch schon mitgegeben. Meaning in Life. Sehr empfehlenswert. Aber vielleicht hast du noch anderes.
Ich glaube, ich habe jetzt schon so viele Buchtipps dazwischen eingepflegt, dass ich das jetzt nicht nochmal mache. Ich glaube, ich würde tatsächlich sagen, in den Wald gehen. Ich finde zum Beispiel extrem entlastend festzustellen, was auch immer mir in meinem kleinen Leben wehtut, wo ich wund bin, wo ich verzweifle. Das im Wald, das funktioniert irgendwie trotzdem. Ich finde das irgendwie beruhigend. Die Buschwindröschen, die kommen, der Bärlauch, der kommt, wie auch immer ich da irgendwie unterwegs bin. Das finde ich entlastend. Zu sehen, die Natur, die übersteigt uns so ein Stück weit. Dann würde ich sagen, mir gefällt die Idee, die zum Beispiel Ronja von Rönne, die ja eine deutsche Autorin ist, die ihre Depressionen immer wieder öffentlich macht und darüber auch Bücher schreibt, was sie beiträgt in diesem einen Buch Ende in Sicht, da beschreibt sie im Grunde genommen 2 Menschen, die ihr Leben für sinnlos erachten, die sich beide das Leben nehmen wollen. Und schlussendlich ist es eigentlich die Tatsache, dass sie füreinander verantwortlich sind, die sie dann rettet davor, sich das Leben zu nehmen. Also diese Idee von, Ronja von Rönne sagt auch in einer Kolumne mal, schaffen Sie sich etwas Pflegeintensives an. Also einfach festzustellen, da ist halt ein Hund und der will halt Futter und ich kann mich hier jetzt nicht einfach aus dem Staub machen und auch nicht einfach fallen lassen. Ich glaube, das hilft in einer Sinnkrise. Was ja ein bisschen paradox ist erst einmal, weil man denkt, mir geht's ja schon so schlecht, jetzt muss ich mich noch kümmern, aber nicht dauernd um sich selbst drehen, glaube ich, hilft. Ja, und vielleicht der 3. Tipp, glauben Sie keinem Tipp.
Sehr schön. Barbara, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank meinerseits.
Hat unheimlich Danke. Viel Spaß gemacht. Danke,
auch.
Barbara.
Dankeschön. RefLab.